Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 145, der einzige deutsche Fußball-Podcast mit 18 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Heute zurückgekehrt von der Ersatzbank die Alex.
Hallihallo.
Und der Virenbesieger Marvin.
Hallo.
Alex, du hast beim Einlaufen schon gesehen, dass das gegen Schalke nix wird.
Eigentlich habe ich das schon gesehen, als ich die Aufstellung gelesen habe. Und als ich dann auch noch gesehen habe, dass sich Meier auf die linke Seite stellt, da war mir klar, das gibt keinen. Also das ist ja, ich weiß nicht, warum der Feen, der den Meier seit 10 Jahren kennt, der hätte nur vorher mal anrufen müssen, da hätte ich ihm schon sagen können, das gibt nichts. Der hätte auch einen Funkel anrufen können und fragen können, na, wie gut war der Meier so auf der 6?
Ja.
Das läuft einfach nicht.
Ja.
Verstehe ich halt alles nicht. Also genauso grauenhaft war es. Also ich verstehe auch nicht, warum er nicht. Das bleibt sein Geheimnis, warum er nicht während des Spiels einfach das Ganze mal umgestellt hat. Also vielleicht von Anfang an.
Ja, bitte.
Ich kann ja verstehen, dass ein Banetta, der tatsächlich in den letzten Wochen richtig gute Spiele auf der 10 gemacht hat, einfach dabei bleiben soll.
Ja.
Ich kann auch verstehen, dass ein Flum gerade Schulter hat, unpässlich ist, dass dadurch Bedarf auf links entsteht.
Ja.
Ich kann auch verstehen, dass vorne unser neues Sturmduo mit Aigner und Rossellou Brillanz bewiesen haben, aber ich kann nicht verstehen, wie man auf die Idee kommen könnte, einen Meier auf links außen spielen zu lassen. Dann gucke ich mir das Spiel 10 Minuten an und sehe, wie der Meier einfach planlos im Feld rumläuft.
Ja.
Durch seine Unfähigkeit, die Position auszufüllen, ist das komplette Konstrukt, was mal eine Raute war, irgendwie auseinandergebrochen und der Meier war eigentlich eher so der dritte Sechser, den wir hatten. Total defensiv gespielt, nach vorne hin wenig bis gar nichts gebracht, sich total uneins mit dem Jagba gewesen. Da konnte man wirklich nach der Viertelstunde spätestens sagen, Experiment missglückt.
Ja.
Was ich aber getan hätte, viel früher wäre das Experiment gar nicht gestartet, sondern gleich mit einem Václav Kazlet auf links gestartet. So, jetzt sehe ich, das Experiment bringt nichts, dann kriegen wir auch noch ein Gegentor. Da muss ich doch irgendwann mal reagieren. Und das hat er meiner Meinung nach viel zu spät.
Hätten wir im Zweifel nicht einfach Banetta auf links stellen können? Und also, weißt du, die Position zwischen von Banetta und Meier einfach tauschen? Weil Banetta ist, glaube ich, selbst auf der linken Seite besser aufgehoben als Meier.
Der hat ja auch schon ein paar Mal auf der linken Seite gespielt. Also,
wobei er da auch keine guten, also seine
besten. Nee, deswegen, Spieler, so gut war er da auch nicht.
Alle auf
ja, aber schon eigentlich besser als ein Meier.
Ja, der Meiers Position, das hat ja die Alex eben schon ganz klar artikuliert, läuft halt auf der linken Seite komplett fehl. Das ist ein Spieler, der halt auf der Zentrale gut agieren kann oder auch hinter den Spitzen. Aber alles, was außen oder auch selbst defensive Arbeit größeres Maß erfordert, ist nicht seins. Das hat man wirklich schon gleich am Anfang gemerkt, aber man muss auch sagen, die Eintracht hat an dem Tag gegen Schalke generell, ja, jegliche Angriffsbemühungen überhaupt eingestellt. Also ich könnte mich an kaum eine Szene erinnern, wo ich sage, meine Güte, da hat die Eintracht mal eine tolle Chance gehabt. Also ich weiß nicht, da war fast gar nichts. Das war irgendwo ein bisschen eine blutleere Vorstellung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also du hast halt auch gesehen, dass sie extrem tief gestanden haben. Das, was sie gegen Mainz total gut gemacht haben, nämlich direkt mit Biss aus der Kabine zu kommen, früh drauf zu gehen, hochzustehen, die Bälle versuchen, früh im Mittelfeld abzufangen, war total weg. Wir haben uns, keine Ahnung, wir haben Schalke einfach kommen lassen bis zum 16er, haben uns da mit 12 Mann hingestellt und gewartet, was passiert.
Ja, ich meine, in der ersten Halbzeit hat es ja noch einigermaßen gut funktioniert. Du bist mit einem 0-0 in die Pause gegangen, hast gedacht, okay, vielleicht kann man da ja was holen. Dann wurde die Mannschaft ja auch irgendwie für ihre couragierte Abwehrleistung gelobt, ja. Okay, aber du, spätestens nachdem das 1-0 gefallen ist, war halt sowieso Schicht im Schacht. Da hast du gemerkt, okay, das Ding verlieren wir heute, weil die Eintracht in Gänze offensiv einfach viel zu schwach war, viel zu wenig nach vorne auch gebracht hat, dass du sagen hättest sagen können, okay, das macht einem jetzt Mut. Ne? Und ich muss auch sagen, irgendwo enttäuscht war dann die Tatsache, dass in der 66. Minute, als der Kevin Trapp den Elfmeter so gut gehalten hat, ja, das muss ich mal sagen, das ist ja normalerweise dann so eine Angelegenheit, da sagst du, komm, jetzt holst du hier vielleicht noch was, jetzt holst du nochmal einen Punkt, aber da ging auch kein Ruck durch die Mannschaft.
Ja, genau, das hatte ich halt auch gedacht. Also habe ich halt auch gedacht, okay, kann ganz gut gewesen sein, dass wir den Elfer gegen uns bekommen haben. Das kann so eine Initialzündung nochmal sein. Das war es nicht. Wir haben, es hat ja eigentlich viel früher auch schon 2-0 gestanden. Das Tor wurde ja dann nicht gegeben nachträglich. Auch das hätte nochmal so ein bisschen Zündstoff liefern können, aber war irgendwie alles nicht so der Fall. Und das ja, ist halt auch was ich nicht so verstehe.
Ich, wie gesagt, da war ich echt ein bisschen enttäuscht. Mir war klar, dass die Partie gegen Schalke irgendwie nur so eine Zwischenpartie ist. Also irgendwie, keine Ahnung, ich habe da jetzt auch nicht mit wirklich vielen Punkten gerechnet, aber es ist halt auch immer so, man darf nicht vergessen, da fahren einige Leute, das war auch wieder ein Freitag, da fahren einige Leute hoch, die schauen sich das Spiel an. Es war jetzt keine blamable Leistung, aber es war einfach viel zu defensiv verhalten. Warum probiert man da nicht einfach mal, warum sagt man, geht man nicht in die Offensive, wenn du eh damit rechnest, jetzt nicht großartig Punkte zu holen gegen Schalke? Trotzdem sahen wir in der letzten Zeit auch immer ganz gut gegen diesen Gegner aus und haben eigentlich attraktive Spiele gemacht. Warum sagt man auch nicht nach so einem überzeugenden 2-0, wie wir es in der Woche zuvor gegen Mainz hatten, was ja eigentlich auch nicht hundertprozentig zu erwarten, warum sagt man nicht, hier, wir haben es ja jetzt eigentlich schon so gut wie geschafft in der Liga, es kommen nur ein paar Pünktchen, brauchen wir noch, aber die holen wir eh. Also jetzt sage ich einfach mal, oder geht man mit diesem Selbstverständnis aus und sagt dann gegen Schalke, versuchen wir einfach mal offensiv mal was zu machen. Und dafür war das halt einfach viel zu verhalten. Ja, also vielleicht kommt einem, ja, ich habe jetzt in der Woche auch schon irgendwie gelesen, naja, der eine oder andere hat dann das Gefühl gehabt, es ist jetzt eh egal, die Liga ist gelaufen, jetzt dusen wir wieder die letzten vier Spiele so da hin und her. Das kann es aber auch nicht sein.
Nee, das auf keinen Fall. Vor allen Dingen, weil der Fee auch eigentlich immer bestätigt hat oder derjenige war, der gesagt hat, wir sind noch nicht durch. Aber das hat man halt auf dem Platz, hat man das nett gesehen.
Nee, überhaupt gar nicht. Also da sah es dann aus wie so ein Alibi. Es war ein Alibi-Kick. Ich denke, so kann man es einigermaßen zusammenfassen. Natürlich nicht von allen. Ich denke, in der Abwehr haben viele versucht, couragiert zu arbeiten. Und Trapp hat sich auch mal wieder grandios ausgezeichnet. Also das muss man auch mal sagen. Trapp ist für mich einer der, gut, ich habe es ja jetzt letztens kurz beschrieben, als ich mir über die Nationalmannschaft mal ein paar Gedanken gemacht habe. Also der zeigt, dass er halt auch noch Bock hat und so und dass er auch echt in einer guten Verfassung momentan ist. Aber an sich war das ansonsten relativ unterdurchschnittlich. Ja?
Nationalmannschaft und Torwart ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort für einen kleinen Exkurs. Ich finde es eigentlich auch eine Frechheit fast schon, was Löw plant, an Torleuten mitzunehmen, ne? Also ich weiß nicht, womit sich ein René Adler, der im Moment tatsächlich einen Bock nach dem anderen schießt und wirklich heftige Dinger dabei hat, sich immer noch seinen Platz als zweiten Torwart sichert. Also ja. Manuel Neuer kann ich verstehen, ich kann auch in Weidenfeller verstehen, aber Adler...
Ja, also Manuel Neuer und Weidenfeller sehe ich ganz genauso wie du, gerade Neuer halt, ich meine, spielt regelmäßig Champions League, der hat seine Qualität einfach, dass er natürlich auch mal wieder das ein oder andere Ding da drin hat, aber das führt auch selten zu Gegentoren und ist noch weniger spielrelevant. Ein Weidenfeller, der ist glaube ich auch nicht mehr so gut, wie er jetzt, ich glaube letzte Saison war, als er Champions League Finale gespielt hat, trotzdem immer noch ordentlich, aber dass ein Adler momentan vielleicht wirklich noch diese Relevanz genießt und auch dieses Standing zur WM mitzufahren, das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Das würde vielleicht Sinn machen, wenn der HSV sicher die Klasse hält und er vielleicht noch ein paar Dinge raushaut, die dazu beitragen. Aber von dem gegenwärtigen
Leistungsstandard
kann ich mir nicht vorstellen.
Also noch nicht mal dann, du musst doch auch mal die gesamte Saison, die der hinter sich hat, beurteilen. Und vor allen Dingen die letzte Saison war ja auch, da waren ein paar gute Spiele dabei, aber davor war er halt auch Monate einfach weg vom Fenster. Ja, also ich weiß nicht, von welchen Lorbeeren er noch zehrt. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für einen Ron-Robert Zieler, der ja der einzige von den jungen Torleuten ist, der mit in der Verlosung ist.
Ja, echt, ist Ter Stegen nicht mehr wirklich damit dabei, weil wenn dann
ich glaube, der wäre raus.
Ja, ja. Dann muss ich ja echt mal sagen, dann würde ich ja, also das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Ja.
Im Moment sind im letzten, hier Monika Lierhaus hat doch ein Interview vor einer Woche oder vor zwei mit Jogi Löw geführt und da hat er gesagt, dass die vier Torleute, an die er denkt, heißt es Werte, ist ja egal, ich bleib bei Leute.
Hüter.
Hüter, genau, die er im engeren Auge hat, sind halt Weidenfeller, Neuer, Adler und Zieler. Und das ist halt einfach eine Auswahl. Also ich meine, klar, Neuer, Weidenfeller ist okay, aber wen man als Dritten mitnimmt, da sehe ich gerade die beiden überhaupt nicht. Da kann man meinetwegen über einen Ter Stegen sprechen, da kann man meinetwegen über einen Bernd Leno reden. Meiner Meinung nach gehört da auch ein Kevin Trapp mit dazu und dann ist das Thema durch. Und wenn ich jetzt höre, dass hier die Pfeife Fährmann die ganze Zeit irgendwie künstlich versucht wird, mit der Nationalmannschaft in Verbindung zu bringen, dann muss ich echt mal lachen.
Ja, gut, es ist natürlich auch wieder Lobbyismus, ne? Also da muss man auch sagen, dass es gibt halt eine relativ große Fangemeinde von den Schalkern und dann schon macht ein Spieler mal drei ganz gute Spiele, wird er wieder gehypt und dann wird er wieder dargestellt, als wäre er der Gott und so weiter und so fort. Da muss man halt auch mal echt ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, auch von Schalker Seite, aber Rationalität ist nicht deren große Stärke. Da muss ich wirklich mal sagen, es gibt von Seiten der Trapp-Kritiker auch nicht wirklich viel Munition, was sie gegenwärtig in der Hand haben, denn Fakt ist ja, dass Trapp auch international seine Klasse bewiesen hat. Ja, also immer wenn das Argument kommt, ja, aber der spielt nicht international. Bullshit! Diese Saison hat er international gespielt, war im UEFA Cup beteiligt, hat dort gute Spiele gemacht. Also insofern, es gibt keinen Grund.
Was ist denn mit Adler und Zieler? Ja, Kein einziges internationales Spiel gemacht. Wann hat denn René Adler sein letztes internationales Spiel gemacht? Das ist doch schon Lichtjahre her.
Das ist Jahre her, deswegen sage ich ja, das passt ja in das in dieses Konstrukt, was du jetzt aufgestellt hast, dass ein Leno und auch ein Ter Stegen haben beide international, Ter Stegen nicht, aber Leno hat international gespielt in dieser Saison, da könnte man das irgendwo nachvollziehen, aber ein Trapp hat auch international gespielt, aber definitiv nicht ein Adler, der auch zumindest sich nicht so gegen den Abstiegskampf gewehrt hat, wie man es von der Führungsfigur erwartet hätte. Aber gut, Modefotografien sind dann wieder was anderes. Ne? Das macht der Adler immer noch ganz gern. Aber wie gesagt, da habe ich auch ein gewisses Maß an Unverständnis, wenn Trapp komplett außen vor gelassen wird. Weil da muss man sich schon Überlegungen anstellen. Und Trapp hat momentan für mich auch in dieser Saison einfach die Leistung gezeigt, die im Vergleich das durchaus rechtfertigen würde, ihn mitzunehmen.
Ja, sehe ich genau. Ich sehe ihn mit Ter Stegen und Leno schon, also da hat er schon noch Konkurrenten, aber ich sehe ihn trotzdem weit vor Ziele und Adler. Also das sind halt einfach, also ja, da hört es halt auf und das nur mal so als kurzer Exkurs, ich deiner Meinung bin, dass die Leistung gegen Schalke gerade von Trapp auch echt eine ordentliche war. Den Elfer noch gehalten.
Und ist ja auch nicht der erste Elfer, den er hält, oder? Habe ich das falsch im Kopf? Also da sind jetzt schon einige Dinger dabei. Das muss man auch mal sagen. Das ist schon mal eine ordentliche Leistung. Und es gibt Leute, Torhüter, die halt in 10 Jahren keinen Elfmeter gehalten haben. Ja, ich glaube, der Adler gehört auch zu denjenigen, die jetzt keine wirklichen Elfmeterkiller sind. Also das sind alles so kleine Argumente, die nicht wirklich für eine Berufung von Adler sprechen und wo man sich auch als rational denkender oder hoffentlich rational denkender Mensch in der Führungsaufgabe in der Nationalmannschaft schon mal die Gedanken machen kann, lieber vielleicht einen Trapp mitzunehmen. Dass das Thema Eintracht-Spieler bei der Nationalmannschaft durchaus ein kritisches ist, das ist ja an anderer Stelle auch immer wieder festzustellen. Aber gut. Trotzdem, der hat ein ordentliches Spiel gegen Schalke gemacht als einer der wenigen Frankfurter. Sonst war das eher, wie gesagt, gesehen und vergessen.
Ja, genau. Also so sehe ich es auch. Ich möchte da auch nicht weiter drüber nachdenken. Wir hatten ein saugeiles Spiel gegen Mainz, das hat mir total gut gefallen, vor allen Dingen, weil es auch Mainz war, schöner Heimsieg gewesen und Schalke vergessen wir jetzt einfach ganz schnell und gucken, dass es gegen Hannover um 100% besser aussieht.
Ja, ich meine, Mainz, da warst du ja auch vor Ort. Das war ja wirklich ein ganz gutes Spiel. Ich denke, da haben wir also so von, ich weiß, ich habe wieder nur Konferenz gesehen, ne? Wie gesagt, war ja im Ausland in Prag und so. Da kannst du ja froh sein, dass überhaupt was übertragen wird. Da habe ich, wie gesagt, insgesamt so 10, 15 Minuten von der Eintracht gesehen. Aber es kam mir relativ souverän vor. Also es kam mir nicht so vor, als wäre es irgendwie ein gefährdeter Sieg gewesen.
Nee, überhaupt nicht. Also es war jetzt auch nicht so, dass es ein total dominanter Sieg war, aber es war schon so, dass die ein oder andere Chance dabei war. Wir haben relativ wenig zugelassen. Wir haben hinten super gut gestanden. Die Mainzer, denen hat einfach die Idee gefehlt, wie sie das aufbrechen können. Und wir haben einfach unser Ding runtergespielt, haben die Chancen gut genutzt, haben zwei schöne Tore gemacht. Und ja, das ist es eigentlich. Ne? Also es war jetzt nichts, wo du irgendwie sagst, da sind wir jetzt Mainz überrollt. Ja. Ist jetzt nicht so, dass ich 90 Minuten da gesessen habe, eine Brezel gekaut habe und ein Wässerchen getrunken habe, ganz entspannt. Da war schon so das ein oder andere Ding dabei, wo ich auch gedacht habe, boah, was nun? Aber ja, war ein schön anzusehendes Spiel, gute Stimmung gewesen. Gibt's nix.
Cool. Das ist doch schön. Das finde ich positiv.
Ja.
Ja, und jetzt geht's gegen die Hannoveraner.
Die ja momentan auch nicht so super optimal unterwegs sind. Die sind ja momentan auch eher so auf dem Weg nach unten.
Genau, aber für die geht es halt noch um mehr als für uns. Und da ist halt die Frage, inwieweit wir uns motivieren können. Wenn halt tatsächlich das stimmt, was der Marvin eben so ein bisschen angedeutet hat, dass bei uns die Luft raus ist und dass es schwierig ist, da jetzt nochmal anzuziehen, weil ich meine, das letzte Wochenende haben wir eigentlich grandios verkackt. Und haben uns in der Position aber eigentlich verbessert, weil die anderen genauso verkackt haben und einfach jetzt ein Spiel weniger ist. Also der Abstand ist gleich geblieben, aber es ist halt jetzt ein Spieltag rum. Und wenn wir jetzt glauben, wir könnten das jetzt aussitzen und darauf hoffen, dass die anderen alle noch viel beschissener unterwegs sind und vor allen Dingen auch schwierigere Restprogramme haben, als wir noch vor der Brust haben, kann man das machen, muss man aber nicht. Deswegen würde ich mir halt wünschen, dass wir in unserem Heimspiel gegen Wolfsburg jetzt nochmal echt Energien mobilisieren und versuchen, den Sack zuzumachen und das vor allen Dingen mit extremem Pressing von der ersten Minute an und wirklich mit bis aus der Kabine kommen.
Sehe ich ganz genauso. Und ehrlich gesagt, gibt mir auch das Geblapper hier von wegen, dass wir durch sind. Ehrlich gesagt, finde ich's schwierig. Mir geht's jetzt nicht auf den Sack oder so, aber ich find's schwierig, weil natürlich sieht's momentan aufgrund der Tatsache, dass sich viele noch die Punkte wegnehmen und sieht's für uns ganz gut aus. Das ist ganz klar. Aber rechnerisch ist es immer noch möglich, dass wir absteigen. Sagen,
also ich würde mich da jetzt nicht hundertprozentig drauf verlassen, ja.
Ja. Und also, solange diese Möglichkeit noch besteht, sind wir noch nicht durch. Aber ja.
Und sind wir mal ernst? Ja? Wenn so eine Scheiße eintritt, dann bei der Eintracht.
Ja, genau.
Ja.
Und um das sicher zu machen, dass wir nicht absteigen, holst du am besten gegen Hannover einen Dreier, weil dann bist du, wenn ich das so richtig gesehen habe, zu 100% durch. Wenn du jetzt einen Dreier holst, ja, überleg
sind
mal.
Es sind noch 12 Punkte zu verteilen.
Ja.
Und wir hätten dann nach dem Spieltag 11 vor, weil wir jetzt 8, jetzt sind wir 8 vor, ne?
Jetzt sind wir 8 vor, dann hätten wir 11, das heißt Hannover Hamburg dürfte nicht mehr als einen Punkt holen.
Kommt halt drauf an, wie die anderen spielen. Genau, aber es könnte sein, dass wir danach durch sind.
Ja, genau. Also die Chance sieht relativ gut aus, dass wenn wir das Spiel jetzt gegen Hannover gewinnen, dass wir dann durch sind. Und das soll auf definitiv das Ziel sein. Deswegen natürlich ist Hannover, die geht es noch ein bisschen mehr, die haben 3 Punkte weniger. Die haben sich jetzt auch einigermaßen dadurch rehabilitiert, dass sie gegen den direkten Konkurrenten aus Hamburg gewonnen haben. Das haben sie eigentlich auch relativ überzeugend gemacht. Ja. Trotzdem ist es so, dass wir eigentlich, ehrlich gesagt, spielen wir auch die bessere Saison. Und die musst du jetzt einfach auch mal klar machen. Ja? Und die machst du jetzt durch 3 Punkte klar. Dann hast du insgesamt 38, dann kriegst du insgesamt vielleicht sogar noch 40 zusammen. Und dann wird keiner mehr über überhaupt eine negative Saison sprechen. Das ist halt auch so das Ding. Und außerdem geht es auch noch um TV-Gelder. Ja?
Ich wollte es gerade sagen. Vor allen Dingen kannst du dir die Saison echt noch versilbern lassen, wenn du mal an die TV-Gelder denkst. Es ist nicht unmöglich, dass wir noch unter die ersten 10 kommen, wenn wir uns mal ein bisschen bemühen.
Ja, ne, das ist es doch. Guck dir doch mal an. Hier, Hertha. Guck mal, die Hertha ist so gut in die Hinrunde gestartet. Die haben richtig Gas gegeben, ne? Sind aber jetzt auch komplett eingesackt. Die sind jetzt Tabellenzehnter. Ich weiß nicht, wie lange die schon nicht mehr wirklich gewonnen haben, ja? Die stehen nur noch 2 Punkte vor uns. Wenn wir die jetzt, wenn wir wieder dreifach punkten, jetzt gegen Hannover und die Hertha nix oder nur einen Punkt holt, dann haben wir die auch schon überrundet. Also, beziehungsweise, wenn sie verlieren, ja, ein bisschen besseres Torverhältnis. So schnell kann's gehen, und dann sind wir schon Tabellenzehnter. Und wenn wir am Ende der Saison Tabellenzehnter sind, dann können wir auch sagen, ach, das war doch eigentlich schon besser, als wir es uns gedacht haben. Also das geht auch immer noch um was, und je mehr Geld oder je besser wir jetzt halt auch in der Tabelle uns darstellen, desto mehr Geld gibt's auch fürs nächste Jahr, und dann ist auch wieder mehr möglich. Ich meine, wir werden ja nachher noch über einen Trainer sprechen, vielleicht kann man den auch dadurch schon zum Teil finanzieren. Ich will nur mal sagen, also
ja,
das muss immer
nicht nur finanzieren, du willst ja auch dem Trainer dann irgendeine Perspektive geben. Du willst ihm ja auch nicht sagen, von wegen, du hier 2 Millionen kannst du für Spieler ausgeben, danach ist rum. Ja. Also klar. Du brauchst ja irgendeine Verhandlungsposition. Ja.
Klar. Und wie gesagt, da muss aber der Ansporn halt auch da sein. Ja. Und es ist die Möglichkeit, es ist nicht so, dass die in dem Tabellenmittelfeld momentan alle grandios punkten. Und warum nicht? Nö. Genau. Aber wie gesagt, aber da muss halt die Einstellung stimmen. Ne? Und wie gesagt, ich mag diesen, also es darf jetzt wirklich kein Schlendrian einkehren, weil, wie Alex das richtig gesagt hat, wenn bei der Eintracht, wenn es eine Mannschaft gibt, bei der ein Schlendrian noch zu irgendwas Fatalem führen kann, dann ist es die Frankfurter Eintracht. Und da darf man sich wirklich nicht, da darf man sich nicht drauf verlassen, ja, auf dieses vermeintliche Punktepolster. Denn seien wir mal ehrlich, jetzt kommt dann die Osterzeit, dann sind noch ein paar Tage länger frei, und da kann man vielleicht auch schon das eine oder andere klar machen. Das heißt, je früher du jetzt halt jetzt nochmal einen Sieg eingefahren hast mit 38, da gehe ich eigentlich wirklich davon aus, du bist du durch, dann kannst du auch gleichzeitig mit dem Trainer in finale Verhandlungsgespräche kommen und kannst gleichzeitig auch schon über die Osterzeit den ein oder anderen Kontakt zu neuen Spielern knüpfen. Du hast dann ja dann gleichzeitig auch anderen Vereinen ein paar Tage voraus. Das muss ja auch das Ziel sein, weißt du? Weil die anderen Vereine, die können alle überhaupt noch nicht planen. Stell dir mal vor, selbst Stuttgart kann nicht planen. Über Hamburg brauchen wir gar nicht zu reden. Das sind alles so Vereine, die ja normalerweise mit dir momentan in einem Level sind. Gut, Stuttgart ist normalerweise ein bisschen besser, aber durch die letzten Jahre auch nicht mehr so wirklich viel. Und denen hättest du dann wirklich was voraus. Ja?
Ja, denke ich auch. Vor allen Dingen, also mal abgesehen von den Planungssicherheiten, also das, was du eben in die Waagschale geworfen hast, TV-Geld, ist halt schon eine wichtige Nummer.
Definitiv.
Ja. Da müssen wir jetzt mal Gas geben. Aber hier, Il Capitano, ne, hat ja im Interview jetzt schon gesagt, dass er möchte, dass seine Mannschaft alles gibt, um zu Hause den Klassenerhalt klarzumachen. Da soll er jetzt mal seine Führungsqualitäten in der Mannschaft zeigen und für ordentlich Rambazamba sorgen.
Ja, das finde ich aber auch gut. Ja, das ist auch, ich meine, ganz ehrlich, wir haben halt nicht das optimalste, die optimalste Saison, wie soll ich sagen, das ist Saisonprogramm vor uns, denn wir können die Saison nicht mit einem Heimspiel abschließen. Das müssen wir auswärts machen. Deswegen ist es umso schöner, wenn wir jetzt, und das kannst du jetzt machen, im vorletzten Heimspiel jetzt schon den Klassenerhalt sichern. Was gibt's Besseres? Und dann kannst du halt echt noch 3 Spiele, wo du halt auch sagen kannst, hey, wir spielen gegen Hoffenheim, das könnte ein offensiv schönes Spiel werden. Dann spielst du gegen Leverkusen zu Hause, ja? Da kannst du auch nochmal zeigen. Weißt du, du musst ja auch diese Motivation haben zu zeigen, hey, jetzt können wir befreit auch spielen, jetzt können wir auch offensiv einfach mal ein bisschen Gas geben, den Leuten mal wieder was zeigen, ja? Ich denke, so ein Hemmschuh, dass du immer wieder über den Abstieg nachdenken musst, das ist ja auch nicht gerade für die Spielkultur förderlich. Und dem kannst du dich ja dann auch entledigen. Und das ist auch das, was ich zuletzt in den letzten Spielen auch einfach hoffe. Ja, und außerdem, ganz ehrlich, du musst auch nicht in Augsburg verlieren am letzten Spieltag. Das ist auch so. Du kannst jetzt noch ohne Probleme deine 40 Punkte holen. Die Eintracht hat es ja gezeigt, gegen Mainz ging es auch. Warum soll es jetzt nicht gegen Hannover gehen? Ne? Natürlich ist Hannover jetzt wieder ein bisschen besser geworden, aber die haben noch so viel Scheiß am Schuh. Wenn ich sehe, dass der komische Kind immer wieder für alles andere sorgt, aber nicht für Ruhe. Ja, also da muss man auch sagen, dass der immer noch Präsident ist. Na gut, aber soll uns recht sein. Ja, aber trotzdem, die Mannschaft ist ja jetzt auch nicht komplett gefestigt. Ich meine, da hat ein Jakob Jan jetzt seit Ewigkeit mal wieder ein Tor geschossen. Und Stindl, gut, der ist momentan ganz gut drauf. Da müssen wir mal drauf auch Acht geben. Aber ansonsten in der Innenverteidigung, das sieht jetzt auch alles nicht so eisenfest aus. Ne? Also da gibt es Möglichkeiten, denen wirklich weh zu tun.
Ja. Ja, denke ich auch. Aber Hannover ist auch eine krasse Story, ne, was der Kind sich da leistet.
Ja, also ich meine, was man dann auch so, ich habe es nicht aus nächster Nähe mitbekommen, aber da gab es ja auch viel Konflikte mit den Fans. Also
ich habe halt nur das Interview von ihm gelesen, wo er dann irgendwie gesagt hat, die Fans suchen sich ja nur irgendwie was hat er gesagt, die brauchen nur eine Bühne, um sich zu präsentieren. Sie sollten sich mal überlegen, ob ihre Liebe wirklich echt ist und so. Also schon gut provoziert. Ja. Wenn ich wenn ich Ärger suche, werde ich das genau so machen.
Ja, ohne Mist. Also in Sachen Ruhe, also er ist nicht derjenige, der großartig Ruhe in den Verein bringt, und das ist als Präsident gerade mal ein bisschen schädlich.
Also gerade in Verein, der Position jetzt.
Ja, auf jeden Fall, dass du bist ja immer noch latent gefährdet. Ich meine, natürlich wird es andere Mannschaften erwischen. Hannover wird, glaube ich, also gehe ich von außen der Liga bleiben. Aber trotzdem, solange das nicht komplett durch ist, aber weißt du, er schafft natürlich auch wieder total unnötig wieder Krisenherde. Ja, das macht keinen Sinn. Und allein die Tatsache, dass vor dem Hamburg-Spiel auch ein Korkut wieder zur Disposition stand, mehr oder weniger. Da stelle ich mir die Frage, ich habe doch letztens erst einen Trainer entlassen. Das bringt doch nichts an, dauernd immer wieder neue Trainer zu bekommen. Also auch gerade so für die letzten paar Spiele. Also dieses Hire-and-Fire-System, ja, was sich so einige Präsidenten irgendwie ausmalen, da ist auch ein Duffner nicht ganz unschuldig, der dem auch nicht so wirklich den Rücken gestärkt hat. Das gefällt mir auch nicht. Ja. Und ich bin froh, ehrlich gesagt, bin ich für Korkut froh, dass er dass Hannover gegen HSV gewinnen konnte, um jetzt wieder definitiv das Saisonende bestreiten können. Dann geht es dann auch weiter. Aber es bringt halt auch nichts, immer wieder den Trainer irgendwo in zu schwächen. Ja? Da sollte sich wirklich auch ein Kind mal Gedanken über seine eigene Position machen. Und das Verhältnis mit den Fans, ja, das ist zerrüttet. Ich denke, da wird wahrscheinlich im Sommer auch nochmal drüber zu sprechen sein. Mhm. Aber es ist schon interessant, wie schnell das von Hannover, einem relativ erfolgreichen Verein, der zweimal hintereinander international gespielt hat, wenn sich so ein paar Mosaiksteinchen verabschieden, ne? Zuletzt war es Slomka, davor war es, den ich wirklich als richtig guten Manager erachte, Schmadtke, der war ja zuerst weg und plötzlich wird es aus einem Europa-Ligisten irgendwie ein Verein, der wirklich knallhart um den Abstieg kämpft, ne?
Ja, das ist aber auch halt, also ich meine, das kann dir in Frankfurt genauso passieren, ne? Also ich meine, wenn jetzt Fee geht, wir haben eine echt grandiose Saison letztes Jahr gehabt, wir haben eine saugeile Euroleague-Saison gespielt. Fee geht und jetzt setz mal mein Horrorszenario scharf dahin. Dann kann das bei uns ganz genauso passieren. Das Problem ist halt, dass die Vereine wie jetzt zum Beispiel nicht gefestigt genug sind. Bei uns ist es auch nur ein ganz, ganz schwaches Gerüst, was wir uns aufgebaut haben, was durch ganz kleine Fehlentscheidungen sofort wieder in sich zusammenbrechen kann. Deswegen sind gerade in der jetzigen Situation, wo wir so einen leichten, einen kleinen Schritt nach vorne gemacht haben, ist es immens wichtig, das Fundament unten zu stabilisieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gerade in Bezug auf den Trainer und auch ganz, ganz wachsam zu wählen, welche Verträge verlängert sind und oder werden, welche Spieler man besser gehen lässt und für wen es wirklich wichtig ist zu kämpfen.
Ja, auf jeden Fall.
Ist halt am Ende des Tages dann auch eine finanzielle Frage, für wen du es dir erlauben kannst zu kämpfen.
Genau, aber du musst ja, also keine Ahnung, ich bring mal ein Beispiel. Stefano Celozzi, da stehen ja im Moment die Zeichen so ein bisschen auf Abschied. Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt aber, wenn du jetzt mal den Weg, der im Moment so ein bisschen eingeschlagen wurde, weiter spinnst, ist es ja relativ wahrscheinlich, dass ein Fee bei Leverkusen anheuert. Mhm. Leverkusen ist nicht uninteressiert an einem Jungen. So, jetzt sagst du, naja gut, Celozzi, wenig Spiele gemacht, lalala, wenn er gehen will, dann soll er halt gehen. Und ich bin mir in zwei Sachen relativ sicher. Ich bin mir relativ sicher, dass ein Junge nach Leverkusen wechselt, wenn Feder Trainer wird. Genauso wie ich mir sicher bin, dass ein Sebastian Rode im Winter an Leverkusen ausgeliehen wird, wenn Feder Trainer wird. Das sind so für mich die zwei Personalien, die mit dem Trainer einfach einhergehen. Mhm. Und unter dem Gesichtspunkt ist es halt auch wichtig, eventuell einen Celozzi, der vielleicht sich in den letzten zwei Jahren gegen einen Jungen nicht durchsetzen konnte, der aber wirklich ein guter Rechtsverteidiger ist, und das auf jeden Fall auch noch einen ganzen Ticken besser als ein Schröck. Ich mag einen Schröck total, aber ich habe mehr Vertrauen in das Spiel auf der Verteidigerposition von einem Celozzi.
Naja, gerade in der Defensive halt. Ja.
Genau. Und das sind halt so Entscheidungen, die im Moment echt wohl überlegt sein wollen und extrem wichtig sind. Und ich glaube einfach, dass ein Jung auf Dauer nicht zu halten ist, und ganz im Ernst, das ist halt jemand, nicht, dass ich ihn wegloben will, aber ich gönn's ihm. Also ich gönn's ihm, dass er tatsächlich den richtigen Durchbruch schafft. Den wird er bei der Eintracht nie schaffen. Ja, und ich gönn's ihm von Herzen, dass wenn er die Chance bekommt, und das ist halt auch einer der wenigen Spieler, von denen ich glaube, die wir momentan im Kader haben, die es langfristig schaffen, sich auch bei Top-Mannschaften, die Champions League spielen und Ambitionen haben, durchzusetzen. Und da gibt's, glaube ich, wenige Vereine, wo ein Jung hinpasst. Einer davon ist Leverkusen.
Ja, gut.
Das war's dann eigentlich auch fast schon.
Nee, sehe ich eigentlich gar nicht. Also Leverkusen, also ich weiß nicht, ich kann keine Person empfehlen, nach Leverkusen zu gehen. Also ich muss sagen, Leverkusen ist für mich auch ein absoluter Drecksverein. Ja, also irgendwie, also ehrlich gesagt nervt mich Leverkusen mittlerweile echt tierisch, ja. Auch immer wieder den Trainer entlassen und da bekommt man das nicht gebacken und dann gibt's wieder den Mosefüller. Er mosert dann wieder rum und beschwert sich beim Doppelpass über die ganzen Schiedsrichterentscheidungen, weinet jämmerlich rum, ja, und geht einem vollkommen auf die Eier, ja. Dafür, dass er vielleicht auch mal in Sachen Teambuilding vielleicht auch mal Fehler gemacht hat, aber das wird nicht gesehen, dann ist es der Schiedsrichter und deswegen im Schiedsrichter hat er dann seinen Trainer entlassen, habe ich überhaupt keinen Bock mehr, also der Völler geht mir auch echt auf die Eier und Schalke und Leverkusen ist noch schlimmer als Schalke. Bevor du mit Leverkusen irgendwann mal einen Titel holst du mit Schalke einen Titel. Also wenn ich jemandem empfehlen würde, irgendwo hinzugehen. Natürlich kannst du bei Leverkusen einigermaßen, du kannst den nächsten Schritt machen, aber wenn du wirklich mal auch im Titel mitspielen willst und willst irgendwann mal was reißen, ey, dann geh echt lieber zu Schalke, keine Ahnung, da hast du gewisse Emotionalität, da hast du wenigstens auch Fans, ja. Leverkusen, naja, also bei allem Respekt, für mich ist das echt ein Gaukelverein, ja. Die kriegen auch nichts auf die Kette, wenn ich mir anschaue, dass die so gut in der Hinrunde waren, jetzt die Rückrunde, jetzt gut, okay, Applaus, haben sie gegen den anderen Krisenverein der Rückrunde gegen Hertha gewonnen, stark, aber mit was für einer Leistung, ja, das war auch eher Gaukelfußball, ja. Also Leverkusen, wenn Leverkusen wirklich nur einen vierten Tabellenrang erreicht, dauerhaft in Champions League kommt, dann werden die auch wieder abgewatscht von jedem, der dann in der nächsten Champions League-Saison gegen die antritt. Also für mich ist Leverkusen auch Schwachsinnsverein, aber ich sehe es ganz genauso wie du. Der Sebastian Jung ist definitiv ein Spieler, der sich bei anderen Vereinen auch von höherer Qualität durchaus durchsetzen kann. Ich hätte ihn auch sogar bei Dortmund irgendwo gesehen. Ja, wie gesagt, Schalke ist vielleicht auch gar nicht so uninteressiert an ihm. Und ich würde auch noch die alternative Ausland vorschlagen. Ja, wie gesagt, Arsenal London hat wirklich Interesse an Sebastian Jung, die haben ihn durch verschiedene Scouts jetzt schon beobachten lassen. Also wenn es da eine Möglichkeit gibt, dann kann ich sagen, Jung, das ist eine Idee, mach das, warum auch nicht. Ich habe das jetzt ja letztens auch beschrieben. Ich denke, dass allein aufgrund der großartigen Verletztenmisere in der Nationalmannschaft, dass wir eigentlich kaum noch wirkliche Außenverteidiger haben, er eigentlich auch eine Rolle zumindest als Alternative darstellen sollte. Ganz ehrlich, es gibt momentan kaum einen, weil ich höre jetzt hier, macht der Erik Durm macht jetzt 3 gute Spiele bei den Dortmundern und wird jetzt schon als ernsthafte Alternative für die Weltmeisterschaft gehandelt. Da muss ich mir dann auch sagen, warum nicht ein Jungen, der wirklich konstant spielt, der hat schon 7 Torvorlagen in dieser Saison gegeben. Das ist, der hat seinen Wert immerhin verdoppelt von seinem ehemaligen Bestwert. Das wird immer vergessen und er wird auch sowieso viel zu oft, viel zu negativ gesehen. Er ist trotz seiner Handverletzung, das darf man auch nicht vergessen, der spielt schon die ganze Zeit mit so einer Handverletzung, spielt trotzdem eine konstante bis positive Saison. Das muss man auch irgendwann mal wertschätzen und das muss auch ein Löw irgendwann mal sehen, weil es gibt kaum Leute. Willst du ernst? Natürlich kannst du ein Großkreuz links hinstellen Westermann, dann raste ich aber komplett aus. Westermann schön auf rechts. Ja, genau. Weißt du, wenn ich dann echt sehe, wenn dieser Westermann wirklich nominiert wird, dann fahre ich eigenhändig hier, nach Frankfurt zu dieser, wie heißt dieses Ding? Ach,
DFB da. Heißt dieses Ding.
Ja, genau. Genau. Dann fahre ich zum DFB. Ja, genau. Weißt du gar nicht, wie nennt man das? Ja, nee, genau. Dann fahre ich zum DFB und lese ja mal die Leviten. Das kann echt nicht wahr sein. Ein Westermann, ein Jansen. Der Jansen ist jetzt verletzt. Ich glaube gar nicht, dass er überhaupt noch viert wird. Aber auch so ein Westermann. Das sind Spieler, die haben nichts in der Nationalmannschaft verloren. Da werde ich echt latent aggressiv, wenn ich dann mitbekomme, dass die eher eine Rolle spielen, als ein Jungen, der sich's wirklich mal verdient hätte. Also, das ist wirklich ein Spieler, wenn es einen gibt, jetzt von Feldspielern von der Eintracht, dann wäre erst der auch das Potenzial zu höherem hat. Wir haben uns über andere Spieler schon genügend aufgeregt, dass überhaupt einen Verein wechseln. Wie gesagt, Rode hatten wir auch schon, das ist ein anderes Thema. Aber er hat das Potenzial für einen besseren Verein, auch für die Nationalmannschaft. Aber das muss auch mal von den verantwortlichen Stellen gesehen werden.
Ja, sehe ich auch so. Wo waren wir eigentlich, bevor wir wieder zur Nationalmannschaft gekommen sind?
Ja, es ging darum.
Weggang Jung und genau, um welche Spieler man kämpfen sollte und um welche nicht.
Genau. Also ich halte es auf jeden Fall für wichtig, für Celotti zu kämpfen. Also es ist kein Spieler, von dem man sich jetzt über den Tisch ziehen lassen kann und versuchen sollte, Millionen da irgendwie zu investieren. Das ist auf keinen Fall. Aber ich glaube, es könnte wichtig sein, ihn zu behalten.
Ja.
Das ist einfach so mein Gefühl, wie es mit Jung weitergeht.
Ja, und das ist eine billige Alternative. Du darfst auch nicht vergessen, dass du, wenn du jetzt einfach den Vertrag verlängerst, du sicherlich davon ausgehen kannst, okay, dann müsstest du vielleicht nochmal ein Backup für den Celotti holen oder du bleibst bei Schröck. Aber es ist definitiv nicht so, dass du wieder Transfergeld für einen Rechtsverteidiger ausgeben musst. Ne?
Ja,
aber die Schwierigkeit kommt ja noch hinzu, dass du ja auch erstmal diese ganze Trainerthematik auch parallel noch irgendwie klären musst. Du weißt ja noch überhaupt nicht, mit welchem Trainer und mit welchem Spielsystem du nächstes Jahr unterwegs bist.
Aber das ist halt das Problem. Du hast halt momentan ultimativ viele Variablen. Ne?
Also es bringt jetzt halt auch nichts, um einen Celotti zu kämpfen, wenn der Trainer dann den Menschen auch nicht einsetzt. Dann hast du wieder einen Spieler, der dich Geld kostet, auf der Bank sitzen. Ja? Mhm. Wenn wir nachher im nächsten Jahr wieder mit 48 Sechsern spielen.
Ja, du hast ja.
Mach.
Nee, du sag schon.
Es kommt halt echt drauf an, ne? Also unter Schaf wird so ein Schröck als erstes aussortiert. Der ist viel zu schnell und zu quirlig. Da muss dann alles ein bisschen langsamer gehen, ein bisschen defensiver, nicht so weit.
Du meinst, sieht der Trainer den Spieler nicht, weil er nicht so schnell hinterherkommt.
Ja, genau. Jakba, okay. Genauso raus, wenn der Schaf kommt. Aber gerade so ein Schröck, wenn tatsächlich ihr. Der Typ von dem Dosenverein kommen sollte.
Der dann, Dosenöffner.
Genau. Dann ist ein Schröck der ideale Spielertyp. Ne? Also schnell, wendig, jemand, den du extrem gut auch auf die Außenpositionen setzen kannst, der hochstehen kann, der pressen kann, der viel laufen kann. Das passt genau da in das System rein.
Ja.
Du hast ja jetzt den Namen schon so charmant umschrieben. Also für dich Schmidt eine ernsthafte Alternative. Die wurde ja jetzt in den letzten Tagen jetzt immer heißer gehandelt. Jetzt gab es dann schon vermeintliche Berichte, wonach gesagt wurde, Donnerstag soll der Vertrag unterzeichnet werden. Jetzt dauert es vielleicht wieder einen Tick länger. Wie seht ihr denn das? Roger Schmidt von Red Bull Salzburg.
Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich damit anzufreunden, weil er eigentlich noch ein sehr junger Trainer ist, keine Bundesliga-Erfahrung hat, in Salzburg im Moment einen sehr, sehr guten Job macht, mit Salzburg Meister geworden ist, was aber auch nicht allzu schwer ist, weil ich nicht sehr viel von der österreichischen Liga halte. Da ist halt ein deutlicher Qualitätsunterschied zur Bundesliga. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob jeder österreichische Tipp-3-Liga-Club in der zweiten Bundesliga Bestand haben könnte. Also ich finde, es ist halt einfach eine komplett andere Welt. Und da Meister zu werden mit Red Bull im Nacken, ist jetzt nicht so die Visitenkarte, wo ich sage, wow, das ist doch genau der Richtige für die Eintracht. Wenn man sich aber anguckt, wie er spielen lässt, ist das eigentlich ein System, was ich sehr gerne in Frankfurt sehen möchte. Auf der anderen Seite ist er halt auch eher ein ruhiger Kandidat, eher ein bisschen zurückhaltender, ist dazu noch ein Busi von Bruchhagen. Und wenn man sich so ein bisschen daran erinnert, was ich vor ein paar Wochen gesagt habe, was ich nicht möchte, könnte der halt auch genau in die Kerbe reinhauen, nämlich dass ein Bruchhagen wieder viel mehr an vorderer Front zu sehen ist, viel mehr Präsenz wieder für sich in Anspruch nimmt, was man in den letzten Wochen halt auch schon wieder gesehen hat, und einfach mit seiner stoischen, zementierten, die Eintracht bleibt, wo sie ist, Rederei, vieles kaputt macht, was ein Fee einfach durch seinen Umgang mit den Medien, durch seine Interviews, durch sein permanentes Fordern nach Verbesserungen in den letzten Jahren aufgebaut hat.
Ja, okay, also das heißt, du denkst, dass Schmidt eine Alternative wäre, die Bruchhagen wieder ins Rampenlicht drücken würde, ja?
Ja.
Muss ich sagen, hätte man so sehen können, vor der Amtszeit von Schmidt bei Red Bull, weil da hat er sich mit den Medien auch sehr schwer getan. Die Anfangszeit, weil er, du bist in Salzburg, das ist der größte Verein, was heißt der größte, zumindest der erfolgreichste Verein in Österreich. Da ist
der reichste.
Der reichste auf jeden Fall, da ist das Medieninteresse am größten, auch international. Und da hat er sich logischerweise zuvor bei Paderborn gewesen, ein bisschen schwer getan. Die Rolle hat er sich aber mittlerweile ziemlich gut hineinversetzt. Kann dementsprechend mittlerweile auch, also das war ein Lernprozess. Der kann jetzt auch wesentlich besser mit der Presse umgehen, dass er mit Spielern umgehen kann, weiß man. Also das ist sowieso, das ist einer seiner größten Vorzüge, ganz abgesehen davon, dass er auch taktisch ein kluger Fuchs ist, hat ja auch als einer der besten den Fußballerlehrgang absolviert. Also da hat er sich wirklich gemacht. Deswegen glaube ich, dass es jetzt gar nicht so sehr wäre. Ich denke eher, dass eine mögliche Verpflichtung von Schmidt auch einem Hübner zugutekommen würde. Nicht, die haben übrigens auch die ähnliche Haarfarbe, ja.
Ich würde gerade sagen, also optisch passen die 1A zusammen.
Ja. Und was man jetzt auch schon liest, also das wäre schon eine große Bereicherung für die Bundesliga auch. Also der Chef von Transfermarkt.de, der anscheinend letztens auch ein Gespräch mit ihm geführt hat, und Tobias Heiterkamp heißt er, glaube ich. Mhm. Und der hat dann auch gemeint, dass wenn das so kommen würde, dass er zur Eintracht geht, dass es schon Gewinn für die Bundesliga wäre. Was ist hier los?
Irgendwer ist, glaube ich, gerade umgefallen.
Ah, okay, alles klar. Und,
wer ist umgefallen?
Es klang so, als wenn du umgefallen wärst.
Ich?
Ja.
Nee. Ich sitze hier ganz entspannt auf meiner Couch.
Gibst du, hast heimlich versucht, die E-Zigarette zusammenzubauen und bist dabei irgendwie umgekippt.
Die ist jetzt zusammengebaut. Ich habe mir gerade eine schöne Pina Colada reingezogen.
Naja, also wie gesagt, ich gehe einfach davon aus, dass das wahrscheinlich sogar in eine Aktion wäre, die Hübner eher ins bessere Licht stellen würde. Und ich glaube auch, dass Hübner derjenige ist, der großartig daran werkelt. Aber wie gesagt, wenn er es nicht wird, die Sache ist halt, man muss sich die Frage stellen, was bewegt einen zu der Eintracht zu gehen? Natürlich, Fans, das ist ein ganz großer Unterschied. Ne? Wenn du dir die Spiele anguckst, gerade in der Liga von Salzburg, da bekommst du bei dem Stadion bekommst du halt auch einen Heulkrampf. Ne? Immer, ja. Also voll ist es da nie, ja, auch noch nicht mal, wenn es international attraktive Gegner gibt, aber erst recht nicht in der Liga. Das ist ganz, ganz gruselig. Du hast halt, da ist halt dieses Fanaufkommen ist einfach nicht so da, wie das Stadion ist. Hast du bei der Eintracht halt ganz anders. Also ich meine, das ist natürlich der größte Vorteil. Ne? Eine ganz andere fußballerische Emotionalität natürlich auch. Mhm. Aber du hast, was du nicht hast, ist halt diese finanziellen Unabhängigkeiten. Ne? Bei Red Bull kannst du von ausgehen, dass das, was du willst, auch einigermaßen bekommst. Natürlich ist es aber auch so, dass die ein Konzept verfolgen. Die verfolgen ein Konzept, wo Red Bull Salzburg momentan noch auf der 1 ist, mittelfristig aber die zweite Position oder die zweite Geige übernehmen soll und Leipzig nach oben kommen soll. Aber da muss man sich auch die Frage stellen, Rasenball Leipzig wird in dieser Saison wahrscheinlich aufsteigen, die zweite. Und spätestens, wenn sie die erste kommen, dann könnte es doch gut sein, dass der Roger Schmidt dann den Erstligisten Leipzig übernimmt. Ja. Ja? Weil mit dem Zorniger werden sie nicht in die erste Liga gehen, da gehe ich relativ fest von aus. Also, und dann sind natürlich alle Tore offen, ja, und dann hast du eine richtig attraktive Liga, du hast so viel Geld, wie du willst. Also, da musst du dir schon die Frage stellen, wo macht es für einen Roger Schmidt Sinn, den Verein zu einem anderen Club zu verlassen, der halt mit gewissen finanziellen Rahmenbedingungen zu kämpfen hat, die einem nicht gerade die größten Ansprüche. Ja.
Wobei er hier natürlich auch ein deutlich weiteres Schaffungsfeld hat. Ne? Also man hört ja auch, dass er mit Ralf Rangnick jetzt nicht das perfekte Team ist. Und hier in Frankfurt hätte er natürlich auch die Möglichkeit, viel mehr zu bewegen, was seine eigenen Vorstellungen sind. Dadurch, dass du halt mit Red Bull Salzburg einen wirklich starren Plan vollziehst. Das in Kombination, wie du eben schon gesagt hast, Leipzig wird mit Sicherheit die Nummer 1 werden, wenn der Plan aufgeht, weil du hier in Deutschland einfach viel mehr erwirtschaften kannst mit Fußball. Das ist einfach so. Und deswegen wirst du da schon recht haben. Aber da bist du natürlich auch ein bisschen gefangen in dem, was du tust und was du machen kannst. Und hier hast du halt viel mehr Entwicklungsmöglichkeiten. Und du hast halt eine Stadt hinter dir, die, wenn du auch nur einigermaßen ein bisschen Attraktivität in den Fußball bringst, was ich glaube, was er auf jeden Fall machen wird, die voll hinter dir steht.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, je attraktiver der Fußball, desto mehr geht die Stadt Frankfurt auch ab. Das ist ganz klar. Also da hast du dann hier schon, dann hast du ein Publikum und auch nicht nur ein Publikum, sondern auch eine ganze Stadt und auch vielleicht den einen, vielleicht auch wirklich mal den einen oder anderen Geldgeber, der dann sagt, ach, das ist ja eine ganz interessante Angelegenheit. Ganz klar. Ja, das sind halt die Vorteile, wobei du sagst halt gerade Entwicklungsmöglichkeiten. Ich meine, ich will das jetzt nicht zu sehr betonen, dieses Thema, ne? Aber jetzt mit dem Wegfall der U23 muss man sich auch, und das wird bestimmt auch ein Thema in den Vertragsverhandlungen mit Roger Schmidt sein, wie das mit dem Unterbau denn aussieht. Denn du hast halt, das ist jetzt so, die U23 fällt dir weg, die war jetzt nicht wirklich in den letzten Jahren ein Gewinn, da sind wir uns auch, glaube ich, denke ich, alle drüber einig. Aber wie machst du das jetzt? Wie gehst du mit der Verzahnung der Jugend zu den Profis voran? Also das sind alles Punkte, die jetzt abgesteckt werden müssen, die dir natürlich bei Red Bull Salzburg abgenommen wurden. Ne, das sind halt auch so. Da war es klar. Du hast die Jugendabteilung und dann hast du den FC Liefering. Das ist eine Zweitligist in Österreich. Da wurden die Leute ausgelagert. Also die Jugendspieler, die früher bei den Red Bull Juniors waren jetzt beim FC Liefering. Die haben dort erste Entwicklungsschritte gemacht und dann teilweise sind jetzt einige schon nach Leipzig gegangen, weil auch dort gibt es gewisse Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, und wenn der eine oder andere wurde dann noch innerhalb der ersten Liga ausgeliehen. Das sind jetzt alles andere Konzepte, die jetzt in Frankfurt erstmal wieder geschaffen werden müssen.
Ich glaube, die müssen nicht neu geschaffen werden. Also ich glaube, dass es den Plan von der Eintracht schon ganz, ganz lange in der Schublade gibt, weil die U23 war in den letzten Jahren niemals ein Lieferant für neue Talente.
Niemals, ja, das ist richtig. Ja.
Keiner aus der U23 hervorgegangen, der wirklich einen Sprung geschafft hat. Noch nicht mal eigentlich in die zweite Liga. Also selbst da ist es ja schon halbwegs gescheitert. Wenn einer den Sprung geschafft hatte, dann war in der U19 schon klar, in welche Richtung das ist. Und das ist auch eigentlich die Tendenz, in die es gerade geht. Guck dir einen Marc Stendera an, guck dir einen Sonny Kittel an. Auch wenn wir uns einen Marc-Oliver Kempf oder einen Erik Wille angucken, das sind alles Spieler, die eigentlich von ihrem Alter her U19 spielen. Und nicht zu vergessen, wir haben ja auch eigentlich noch nur U21. Ich glaube einfach, dass das Ganze viel früher jetzt abläuft.
Haben wir noch eine U21? Ich glaube nicht.
Ich meine von der Altersstruktur her.
Ach so, ja, also,
Wir könnten da halt den einfach... Die U23 ist viel zu spät, um da noch den Sprung zu schaffen.
Ja, gerade so. Und du ziehst
einfach vom Alter her den ganzen Apparat nach unten. Und was man jetzt so gelesen hat, es wird ja auch wohl eine relativ neue Position jetzt geschaffen für einen Alex Schur, der sich so ein bisschen auch um das Gesamtkonzept kümmern soll. Also der halt eben auch altersstufenübergreifend derjenige sein soll, der die Talente irgendwo hervorbringt und so optimal positioniert, dass sie früher oder später in der Profimannschaft landen. Und ich glaube, das Konzept ist einfach schon da. Und ich glaube, dass er sich da relativ wenig drum kümmern muss und dass er da mit einem Schur jemanden oder dass da mit Schur jemand installiert wird, der das Ganze gut im Griff haben wird.
Ja, könnte zum Beispiel auch eine ideale Möglichkeit sein, vielleicht auch ein Schur, der dann gleichzeitig noch eine Co-Trainer-Position übernimmt, ja, ihn dann auch dementsprechend auch gleichzeitig zu installieren. Das kann schon sein. Du hast vollkommen richtig das angesprochen. U23 ist halt einfach vom Alter her schon viel zu spät. Ne? Mit 23 fängt ja kaum einer noch mit der Bundesliga jetzt an. Ja.
Ja, vor allen Dingen dafür, dass sie halt auch in Anführungszeichen nur Regionalliga spielt. Also welcher 23-jährige Spieler, der mit 23 oder 22 in der Regionalliga spielt, wird es in seiner Karriere nochmal ernsthaft schaffen, den Sprung in die Bundesliga zu nehmen?
Niemand, das da, also ganz ehrlich, das Niveau in der vierten Liga, das ist ja die Regionalliga, ist so eklatant schlecht. Also ich meine, ich bin ja öfter mal da, also nicht öfter, aber manchmal bin ich da, auch wenn ich das Spiel gegen den UFC gesehen hast, ja, da musst du sagen, okay, die Eintracht war besser, der UFC hat zwar das Tor geschossen, aber die Eintracht war besser. Aber wenn es dann Richtung 16er ging, da merkst du einfach, bei weiß Gott, das funktioniert halt einfach nicht. Und das wird in höheren Ligen erst recht nicht funktionieren. Das heißt, du hast überhaupt keinen Wettbewerb, den, ja. Wovon Spieler in der vierten Liga profitieren können, um auch gleichzeitig in der höheren Liga zu spielen. Das geht einfach nicht. Das ist dritte Liga, ist Ende Gelände. Wenn du in der dritten Liga bist, gerade durch die eingleisige dritte Liga, ist der Wettkampf noch größer geworden. Da hast du die Möglichkeit, dich wirklich zu testen, wirklich Spieler hervorzubringen, die eventuell, wenn sie jung sind, auch noch in der Bundesliga Fuß fassen könnte. Sieht man eindrucksvoll bei Stuttgart, das sieht man auch teilweise bei Dortmund. Ein Baccalords kam auch von der zweiten Mannschaft der Dortmunder und setzt sich ja jetzt momentan wunderbar in Szene in Paderborn und wird wahrscheinlich vielleicht auch bei der Eintracht eine ganz gute Rolle spielen. Das bleibt abzuwarten, aber da ist zumindest die Möglichkeit da. Aber in der vierten Liga brauchen wir nicht drüber reden, kannst vergessen.
Genau, deswegen, also ich bin fester Verfechter, dass das die richtige Entscheidung war. Finde ich eine feine Sache. Und da muss man sich jetzt halt einfach gucken, wie man es macht. Ob man vielleicht tatsächlich den Weg nochmal geht und sagt, okay, wir halten es für notwendig, nochmal eine U21 anzumelden. Das könnte man ja tatsächlich machen. Dann hast du halt diese ganzen, ich sag mal, älteren Spieler, die in Anführungszeichen nur Regionalligaspieler sind. Also die in der U23 spielen, weil es einfach die zweite Mannschaft ist. Also die nicht vom Alterslevel da spielen, sondern die, keine Ahnung, 26, 27 sind und in der U23 mal mitkicken wollen. Das bist du halt alles los. Du bist die ganzen, das klingt jetzt alles total fies, würde ich sagen, aber du bist diese ganzen talentfreien Leute los, die im Endeffekt nur Geld kosten. Die U23 bringt keinen einzigen Cent ein, kostet einen Haufen Geld und bringt der Eintracht aber null Benefit. Und wie gesagt, ich glaube, das ganze System schiebt sich einfach nur nach unten.
Ja, ich meine, du darfst nicht vergessen, dass die U23 aufgrund ihres Viertliga-Daseins ja auch extra dafür einen Kader zusammengestellt hat. Also das da waren zum allergrößten Teil auch keine Spieler dabei, von denen du gesagt hast, du erwartest dir, dass die noch nach oben kommen. Ne? Also wenn du
wen hast du denn dabei?
Die beiden, also von den älteren Spielern, wen meinst du jetzt, von den älteren oder jüngeren?
Nee, von denen, die in der U23 spielen, wo du sagst, die haben eventuell noch die Möglichkeit, bei den Profis mal mitzuspielen.
Boah, wie gesagt, also bis auf Kempf, ein Eiko Löser, ein Wille im Zweifel, der ist aber auch 21, für den hoffe ich, dass er vielleicht zumindest jetzt einen Drittligisten bekommt. Der hat ja einen Profivertrag, der muss aber dann auch mal sehen, wo er landet. Aber ansonsten, das war's. Also,
die drei hätte ich jetzt auch auf der Liste gehabt. Ja. Auch ein Aykut Özer muss auch Gas geben.
Ja. Auf jeden Fall, der ist auch schon 21, das darf man nicht vergessen. Der muss jetzt auch wirklich mal in der höheren Spielklasse endlich mal dafür sorgen, dass mal der Fokus auf ihn gerichtet wird. Da, ich weiß nicht, ob er noch Vertrag hat. Ich glaube, ich gehe davon aus, dann muss er mal ausgeliehen werden. Also, aber ansonsten hast du kaum. Du hast schon ein paar 22-Jährige, aber dann hast du auch ein paar 30-Jährige, so ein Baldo Di Gregorio, der ist auch nur geholt worden, um die Abwehr zu stabilisieren. Ne? Also, klar, da sind viele Spiele, die du für höhere Klassen nicht ansetzen kannst. Ne?
Genau. Und auch ein Aykut Özer ist im Prinzip, also Der trainiert schon viel zu lange bei den Profis mit. Also guck mal, wie viele Jahre trainiert der denn schon als Ersatztorwart oder Aushilfstorwart bei den Profis mit? Doch bestimmt schon die dritte, vierte Saison?
Ich glaube, die vierte, ja.
Ja, das ist jetzt schon eine ganze Weile. Ja,
also der ist da schon ganz lange dabei, weil er halt auch sehr, sehr früh mit hoch zu den Profis geholt wurde, zumindest vom Training her. Aber da muss jetzt einfach mal ein Schritt kommen. Der spielt doch jetzt schon, keine Ahnung, dritte Saison locker in der U23 Stamm, also das kann doch nicht, da muss jetzt mal was kommen. Klar, der hatte jetzt auch seine Ausbildung noch abzuschließen gehabt und so, aber eigentlich.
Ja, ich meine, das ist ja, der macht ja keine schlechten Partien in der Regionalliga. Und er spielt ja auch U21, das darf man nicht vergessen, U21 türkische Nationalmannschaft. Allein das, dass er halt ja U21 Nationalkeeper ist und auch nicht nur auf der Bank dort sitzt, sondern wirklich aktiv ins Geschehen eingreift, sollte ihm vielleicht doch mal die Möglichkeit geben, vielleicht auch in der türkischen ersten Liga oder eigentlich schon der ersten, da ist das Leistungsgefälle auch groß, also bei einem Mittelmäßigen schon Fuß fassen könnte. Also das sollten seine Karriereziele jetzt auch in naher Zukunft sein. Ich denke, dass es, wenn die Eintracht den Torhüter hält, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Es kann immer sein, dass ein super Angebot für Trapp kommt und wir uns dann doch trennen müssen. Aber gehen wir mal Status heute davon aus, dass Trapp bei der Eintracht bleibt, dann brauchen wir nicht drüber reden, dann hat ein Aykut Özer überhaupt gar keine Chance.
Ja, ist so.
Jetzt mal mit Wiedwald ja auch echt eine super Alternative geholt wurde. Richtig. Ne? Also,
und ja. Dann hast du, ja, und dann, weißt du, dann geht ein Öse und dann hast du immer noch einen Aulbach, der dann, der jetzt vierter Torwart dann de facto dann ist. Der ist auch okay. Weißt du, ein Aulbach, ich weiß nicht, der kann ja auch noch, ich weiß nicht, konnte zumindest bis vor kurzem noch Jugend spielen. Er ist doch auch okay, dann hast du einen vierten Torhüter, der dann halt zum dritten wird. Also ich meine, daran scheitert es nicht. Ja? Und ein Torhüter gibt es halt in Deutschland sowieso einige.
Ja.
Da muss ich halt Gedanken gemacht werden. Ne? Aber ja, also deswegen, aber was ein anderes Konzept, was man sich auch noch überlegen könnte, ich denke, das sagen wir, glaube ich, auch schon seit Jahren, dass eine größere Zusammenarbeit vielleicht mit dem FSV auch mal zu tragen kommen könnte. Die haben jetzt heute auch ihre U23, die in der Hessenliga jetzt zuletzt gespielt hat, haben die auch abgemeldet, ja. Vielleicht kann man da auch immer noch was machen. Ich denke, das sind auch so Potenziale, die nicht genutzt werden. Natürlich muss man jetzt erstmal abwarten, ob der FSV nicht sogar in die dritte Liga absteigt. Die setzen ja momentan alles drauf und dran, trotz des immer noch ganz guten Abstands. Aber der FSV wäre auch eine Alternative, um das ein oder andere Talent auch in der zweiten Liga, weil die zweite Liga ist eine gute Wettkampfliga. Da kannst du die Jungs optimal drauf vorbereiten.
Genau, also das sind gerade so für so Jungs wie ein Erik Wille. Ja. Einfach mal Möglichkeiten, sich da zu positionieren. Und das für einen schmalen Euro, dem FSV wird es momentan noch ganz gut tun, da vielleicht das ein oder andere Talent mal auf Leihbasis. Oder vielleicht auch für eine kleine Ausbildungsentschädigung oder so einfach mal zur Verfügung gestellt zu bekommen, damit die Jungs Spielpraxis bekommen und das in der zweiten Liga da mal unter professionellen Bedingungen mitzutrainieren. Wobei, also ich glaube, von den Trainingsbedingungen gibt sich der FSV und die U23 der Regionalliga der Eintracht nicht so viel.
Nee, tendenziell eher nicht.
Nee, das ist sowieso überall professionell Last, aber trotzdem, du hast recht. Erik Wille. Oder selbst auch ein Marc Oliver Kempf, der ist 19 Jahre alt. Ein Jahr zweite Liga tut ihm doch auf gar keinen Fall schlecht. Das siehst du siehst ja jetzt auch hier bei einem, ich führe es immer wieder an, ja, bei dem Bacalords, da sieht es momentan auch richtig aus. Wer hätte denn gedacht, dass er so eine gute Entwicklung nimmt, wie es jetzt bei Paderborn der Fall ist? Nicht nur defensiv sicher, sondern auch sogar torgefährlich, ja, steuert das ein oder andere Ding rein. Also das sind so, weißt du, aber diesen Weg musst du auch einfach mal gehen, ja. Und ich denke, der FSV, wenn du mit dem richtigen Gespräch an die Sache rangehst, gibt es da auch Möglichkeiten, eine Partnerschaft zu formen und nicht immer nur ein schwachsinniges Freundschaftsspiel pro Jahr zu installieren, ja.
Ja, denke ich auch, da ist was möglich.
Möglichkeiten gibt es da definitiv genug. Die Frage ist halt, was du daraus machst.
Ja, also wie seht ihr denn das jetzt, um wieder zum Thema zurückzukommen?
Wo sind wir denn bei welchem Thema?
Eigentlich waren wir beim Thema Roger Schmidt. Sieht es wirklich so gut aus, wie momentan gerüchtet wird?
Weiß ich nicht. Also irgendwie erinnert mich das ein bisschen an die Bild schreibt, wie weit Schalke und Fee sind sich einig. Mhm. Also da war ja fast exakt die gleiche Zeit letztes Jahr, nee, ein bisschen früher, aber ist noch kein Jahr her und genau so fix wird hier das halt auch schon diskutiert. Und irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl, aber einfach nur aufgrund der Tatsache, dass mir da viel zu viel drüber geredet wird und mir es lieber gewesen wäre, das würde mal noch ein bisschen unter Verschluss gehalten werden und intern diskutiert werden. Aber nein, da muss ja auch ein Bruchhagen schon wieder permanent die Fresse dazu aufreißen, geht mir schon wieder mega auf den Kittel, also in jedem Interview sagen, ich kenne Roger Schmidt seit 22 Jahren, wir haben in Paderborn noch zusammen Fußball gespielt.
Echt, hat er das gesagt? Mann.
Ja, ja.
Ach was, das wusste ich ja nicht. Ja, siehst du mal, krass.
Also das mit dem Fußball gespielt, ich glaube nicht, dass vor 22 Jahren Heribert Bruchhagen noch Fußball gespielt hat, aber aus jedem Fall kennen sie sich aus Paderborner Zeiten, was auch immer seine Aufgabe da war.
Ja, siehst du mal. Ja, gut. Das wusste ich gar nicht. Ich habe es gar nicht gelesen. Ja, aber ich finde es nur lustig, dass du mittlerweile bei Google nur Roger Schmidt eingibst und hast als Autovervollständigung schon Frankfurt. Also die Sache läuft zumindest bei Google. Aber ja, das muss ich mir nochmal durchlesen hier mit diesem Interview vom Bruchhagen. Aber gut, da versuche ich auch echt schon mittlerweile viel zu ignorieren. Ich hoffe also, ich sehe es einfach so, es wäre die optimalste Möglichkeit gegeben an den Möglichkeiten oder Alternativen, die wir momentan haben. Weil was ich sonst so teilweise lese, auch was der ein oder andere Fan sich vorstellt, was da für Namen kursieren, da kriegst du das kalte Grausen. Ja, oh, also, ja. Da will ich jetzt auch keine Namen nennen, ja, aber wenn da so Leute gerüchtet werden, dann kannst du echt nur mit dem Kopf auf den harten Boden der Tatsachen anhauen.
Sag
ja,
mal
oder,
einen.
Oder
sag mal einen.
Ja, ach, also zuletzt habe ich Fink gelesen, dass der doch eigentlich nicht Scheiße. Verkehrt wäre. Und dann gab es den Kramer von Bielefeld, da muss ich auch mal bei allem Respekt sagen, der Kramer, der ist gefeuert worden, weil er nur Motivator ist. Guck dir den Typen mal an, der sieht aus, der könnte bei den Atzen mitmachen, ja. Der Kramer, das ist ein Typ, das ist kein schlechter, kein verkehrter Mensch. Aber Fakt ist, dass der taktisch ganz klare Defizite hatte. Das hat jeder in Bielefeld wusste das. Das wusste jeder in Bielefeld. Und das war klar, der ist nur Trainer geblieben, weil er halt die hochgebracht hat und weil er so ein guter Motivator war, Krämer meint.
Ja, aber ne? du darfst auch nicht vergessen, der Kopf ist das dritte Bein.
Ja.
Also guten Motivator hatten wir auch mal gehabt. Ah ne, sind ja, abgestiegen, ne?
Genau, ja. Verdammt. Weißt du, der, wie gesagt, der Krämer, das war ein super Motivator, aber der hat taktische so krasse Defizite gehabt. Das zeigt ihm ja mittlerweile der Norbert Meyer, der jetzt bei Bielefeld Trainer ist, zeigt ihm diese Defizite, zeigt er ihm auf und es funktioniert trotzdem nicht so wirklich gut. Aber das funktioniert gar nicht. Also Lockenkopf hin und her, ja, aber das muss einfach nicht sein. Aber da gibt's dann echte. Da gibt es Leute, die dann genannt werden, da kannst du echt nur mit dem Kopf schütteln. Also da finde ich es gut, dass der ein oder andere, dass da doch die entscheidenden Positionen nicht von Fans besetzt werden. Und ich auch von mir nicht. Was weiß ich, wenn ich, da hätte ich hätte bestimmt auch schon mal irgendwann einen Fee entlassen, als ich frustriert gewesen wäre. Zum Glück habe ich auch nichts zu sagen. Ja? Da ist es wieder besser, dass die Fans halt nicht ganz so viel Macht haben. Ne?
Also den Fee hätte ich niemals entlassen, aber das Problem
ja, du wäre, nicht.
Ich hätte ihn wahrscheinlich überhaupt nicht eingestellt, weil ich Skibbe nicht rausgeworfen hätte.
Und da waren sie wieder unsere drei Probleme.
Ja,
genau. Also du siehst.
Aber ich war ja auch nicht aus der Funkel raus Fraktion. Das heißt, bei mir hätte wahrscheinlich Skibbe noch gar nicht angefangen und wir würden heute noch mit Funkel und 35 Punkten in jeder Saison am Boden der Liga krebsen.
Funkel wäre ja jetzt wieder frei.
Oh, Funkel zurück wäre ja. Wir könnten ja Schaaf als Haupttrainer holen mit Funkel als Co-Trainer. Das wäre doch mal eine Bombenkombi.
Lass es mich in Kürze sagen, nein.
Also Roger Schmidt kann ich mich mittlerweile auch mit anfreunden. Auch, ja. Du scheinst ihn auch ganz gut zu finden.
Ja, er hat krass an Profil gewonnen in seiner Zeit bei Red Bull. Das war halt echt gut. Und da muss ich sagen, das ist mittlerweile die Lösung, die ich sage, finde ich super. Aber ansonsten sehe ich halt momentan auch sonst, ich sehe auch nicht viel Gutes sonst. Oder?
Naja, wir hatten ja schon mal ein paar Kandidaten irgendwie durchdiskutiert gehabt, aber ich sag mal, das Gros an Kandidaten ist bei mir eher auch auf der Liste, nee, möchte ich nicht.
Ja, weil es halt wieder die üblichen Verdächtigen sind. Auch so Leute wie Bubble und so, weißt du? Ja, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ich weiß. Aber trotzdem, das ist halt Roger Schmidt, der war noch nie in der Bundesliga, hat trotzdem auch schon ordentliche Erfahrung jetzt als Trainer gesammelt. Das sind so Dinge, das kann ich mir einfach mal gut vorstellen. Das wäre mal was Neues. Ich glaube, Labbadia habe ich im Zweifel jetzt auch schon mal gelesen. Ja. Fresse. Also, es muss nicht sein.
Gut, nehmen wir hier den Schmidt und alles Roger. Was ein Wortwitz.
Hat er sich schon die Bild letztens gebracht? Morgen alles Roger mit Schmidt?
Nein, haben sie?
Ja.
Das heißt, Alex kopiert von der Bild-Zeitung.
Ich dachte, ich hätte mir den eben ausgedacht.
Ja, natürlich.
Mhm. Man merkte die Bildnähe doch ganz schön an. Die Nähe zur Bild-Zeitung. Ja. Naja, gut, also wir müssen einfach nur aufpassen, dass der Schmidt jetzt nicht noch zu Bayer wechselt, ja, aber da haben wir ja den Fee schon hingerüchtet, muss man sozusagen.
Ja.
Was wäre denn jetzt im schlimmsten Fall, wenn Schmidt da hingeht und dem Fee auf einmal seinen Zukunftsplan wegbricht? Behalten wir ihn dann?
Ach, der passiert nicht, der geht nicht zu Leverkusen. No way.
Meinst du?
Ja.
Achso, du meinst jetzt einen Schmidt.
Achso, ja, genau. Also Fee geht für mich
schon
100, also genau, 100% nach Leverkusen.
Mhm. Gut.
Tippen?
Aus der Reihe ergoogeltes Wissen. Wusstet ihr?
Nein.
Oh, das könnte eine Steilvorlage sein für den Eintracht Frankfurt Twitter-Account. Roger Schmidt hat als Trainer noch nie gegen Eintracht Frankfurt verloren.
Ja, das war doch der Podcast, wo wir mal so eine Live-Ausgabe gemacht haben, ne? Da war er Trainer von Paderborn, kann das sein?
Ja, haben wir eine Live-Ausgabe gemacht?
Ja, wir haben noch mal eine Live-Ausgabe, da haben wir noch live
von dem Spiel berichtet.
Kommentiert. Ja,
genau, das war auch gegen Paderborn. Das war gegen Paderborn, korrekt.
Hä? War ich dabei?
Wir saßen bei dir auf der Couch.
Ja.
What the fuck?
Okay, Alex, nimm nur mal einen Zug von deiner E-Zigarette.
Ich glaube, ich brauche jetzt eher mal einen Schnaps.
Zu viel Pina Colada, sage ich da nur, nicht?
Ich werde nochmal in mich gehen.
Geh lieber mal an den Kühlschrank.
Ja, da ist nicht viel drin, außer
genau.
Licht und
Na gut, dann tippen wir doch mal, wie es jetzt gegen den Verein aus Hannover aussieht, den anderen Hannover.
Genau, ich würde sagen, Alex fängt an, bevor ihr geistiger Zustand vollständig wegbricht.
Genau, von E-Zigaretten, Pina Colada und Euphorie berauscht, tippe ich auf ein 3-1 gegen Hannover.
Okay, ich sag 2-0, badabing.
Ich sag auch 2-0.
Ja, Jungs, das klingt ja, als hätte ich meine E-Zigarette mal rundgehen lassen.
Warum?
Wir sind heimstark, wir haben in der Rückrunde wirklich ordentliche Heimpartien abgeliefert. Das setzen wir jetzt nochmal fort. Und ja, ich meine, ganz ehrlich, wäre doch geil. Stell dir mal vor, dann hätten wir halt nur ein paar Spiele hätten wir halt verloren. Ja, okay, aber auch nicht viele. Aber wobei, welche Spiele hätten wir? Egal, weiß jetzt gar nicht genau. Aber gut, wir hätten auf jeden Fall gegen Dortmund verloren, im DFB-Pokal zu Hause. Aber ansonsten wäre das richtig stark und diese gute Serie müssen wir beibehalten. Und jetzt wieder 3 Punkte, 38, dann sind wir durch.
Du wärst am Ende halt quasi da, was du am Anfang der Saison schon prognostiziert hast.
Genau, und dann könnten wir doch dann ordentlich am Donnerstag schon ein kleines Festchen feiern.
Genau.
Machen wir so.
Dann sage ich danke. Und ja, gucken wir mal, was am Donnerstag ist. Ist ja schon bald, wir haben ja heute schon Dienstag, ist ja alles nicht mehr so lang hin diese Woche.
Mhm.
Und dann hoffen wir mal, dass das funktioniert und dass die anderen uns so ein bisschen in die Karten spielen am Samstag und am Sonntag. Und dann würde ich behaupten, melden wir uns in nächster Woche in der gewohnten Art und Weise wieder, nicht wahr? Bis dahin.
So sieht's aus.
Macht's gut.